BR Heimat lesen.
Kam ich dann selbst hinunter, so drängte alles auf mich zu. Man drückte mir die Hände, zerrte mich an den Kleidern und bat mich mit aufgehobenen Händen, ich möchte doch das betreffende Geld gleich nehmen. Es war dann so voll von Menschen im Wartezimmer, dass, wie man zu sagen pflegt, kein Apfel zu Boden fallen konnte. Die Leute standen und saßen sogar auf den Fenstergesimsen, vom Hofe gar nicht zu reden, der so voll war, dass meine Hausbewohner kaum durchkommen konnten. Jene Personen nun, welche gar keine Aussicht vor sich hatten, heute noch vorzukommen, übergaben ihr Geld jenen, welche weiter vorne standen und also mehr Aussicht hatten, bald abgefertigt zu werden. Wenn dann einer dieser Zwischenträger, wenn ich mich so ausdrücken will, oft mit 30 Wechseln in der Hand zurückkam, dann ging das Geschrei an. »Haben Sie unser Geld obracht?« fiel die Antwort bejahend aus. Dann lautete der Antwortseufzer aus der nun nicht mehr von bangen Zweifeln bedrängten Brust. »Gott sei Dank, endlich!« Ich muss hier noch eines Umstandes erwähnen, der, wenn auch nicht sonderlich ästhetisch, so doch sehr bezeichnend ist, um den Eifer zu charakterisieren, mit welchem diese Leute ihre Kapitalien bei mir anzubringen suchten. Standen nämlich die Scharen so recht dicht beieinander, so nahmen sich die Weiber nicht die Zeit, ihre natürlichen Bedürfnisse am geeigneten Orte zu befriedigen, sondern der Fußboden zeigte oft vielfache und zwar nicht gerade wohlriechende Beweismerkmale davon, dass man nicht gesonnen sei, von einem einmal eroberten Platze zu weichen. Die Donnerworte, welche ich dann dieser Abscheulichkeit halber predigte, hatten nur zur Folge, dass man mir mit unerhörter Naivität zur Antwort gab: »Ja, gnädiges Fräulein, wenn man ausginge, na bringen wir unser Geld heut gar nimmer an.« Man glaube ja nicht, dass ich übertreibe oder mit dieser eigenartigen Popularität, welche ich genoss und heute noch genieße, etwa brüsten will, sondern ich schreibe reine und nackte Wahrheit, faktische Tatsachen, welche von Tausenden und abermals Tausenden von Augenzeugen bestätigt werden können. Kam einer der erwähnten Zwischenträger aus dem Zimmer mit den Wechseln in der Hand zurück, so begab sich der Glückliche mit dem ganzen Schwarm seiner Kreditoren in eine der Gartenlauben und geriet sich dort wie ein Bankinhaber. Einer derselben, zum Beispiel namens Johann Breitweg, dem eine Unmasse von Landleuten ganze Körbe voll Geld zum Anlegen übergeben hatten, welche er sich durch Dienstleute nachtragen ließ, kam einmal zu mir in meine Privatwohnung und bat mich, seine 20.000 Gulden, welche er für andere anzulegen hätte, doch gleich anzunehmen, denn er würde bei den Leuten sonst seinen ganzen Kredit verlieren. Dieser Mensch, den ich späterhin nur den Bankier Breitweg nannte, war keineswegs ein Agent von mir, wie ich überhaupt nie Agenten hatte, sondern er legte für sich und andere Leute das Geld bei mir an, ohne dass ich es ihn je geheißen hätte. Er hat jetzt Haus und Hof und wird mir als nun sehr wohlhabend geschildert. Ein weiteres psychologisch interessantes Phänomen war es auch, dass die Leute sich viel lärmender beim Geldbringen benahmen als beim Geldholen. Da, wie schon mehrfach erwähnt, die Leute schon von früh 6 Uhr an warten mussten, bis sie oft erst gegen Mittag an die Reihe kamen, so ließ ich ihnen auch anstandshalber einen Eimer Bier und für 2 Gulden Semmeln verabreichen. Einst besuchte mich auch Herr Bezirksgerichtsrat Bauer und ersuchte mich als Vormund für einen Mündel, eine auf meinem Hause in der Maximiliansstraße ruhende Hypothek, obwohl dieselbe noch nicht fällig war, zurückzuzahlen. Ein Ansuchen, dem ich bereitwilligst Folge leistete. Bei dieser Gelegenheit sprach ich mit dem sogenannten Herrn auch über die Zulässigkeit meines Betriebes und derselbe fand an demselben durchaus nichts Ungesetzliches. Da ich aber immer und immer wieder das Gerücht zu hören bekam, es solle bei mir gerichtlich gesperrt werden. Ein Ding der Unmöglichkeit, wie ich glaubte, weil ich meine Zahlungen stets prompt einhielt, so nahm ich mir vor, den Minister des Innern persönlich hierüber zu befragen und führte diesen Gedanken auch wirklich aus, indem ich mir die Freiheit nahm, seiner Exzellenz Herr von Pfeuffer meine Aufwartung zu machen. Der Herr Minister empfing mich freundlichst, wies mir mit Höflichkeit einen Platz an und hörte mit sehr gespanntem Interesse den verschiedenen Einzelheiten zu, welche ich ihm erzählte. Ich erlaubte mir sogar, an den Herrn Minister spaßweise die Einladung zu richten, sich einmal inkognito in meinem Hause einzufinden, in dem es für seine Exzellenz sicher äußerst interessant sein würde, dem Tun und Treiben da selbst zuzusehen. Nebenbei knüpfte ich auch noch die Bemerkung daran, dass der Herr Minister sich ja als Geldanleger gerieren könne, worauf er mir mit lächelnder Miene die Antwort erteilte: »Mein Fräulein, die Minister haben nicht immer Geld zum Anlegen.« Auf meine Frage, ob es möglich wäre, dass bei mir jemals gesperrt würde, erwiderte Herr von Pfeuffer, er glaube nicht, dass dies der Fall sein könne. Als ich mich nach etwa einer halben Stunde wieder entfernte, da entließ mich Herr von Pfeuffer höchst freundlich. Später wollte ich auch den königlichen Polizeidirektor Herrn von Burgdorf besuchen, um auch ihm eine Auseinandersetzung meines Verfahrens zu geben. Einer meiner Anwälte riet mir jedoch davon ab, weil es den Anschein gewinnen möchte, als wolle ich dessen Protektion mich versichern. Und so ließ ich diese Idee auch fallen. Auch einen Brief an Herrn von Burgdorf, den ich bereits angefangen, ließ ich unbeendigt auf meinem Schreibtische liegen. Herrn von Burgdorf sollte ich übrigens doch noch persönlich kennenlernen, und zwar gelegentlich einer Unterredung, welche ich mit Herrn Polizeirat Schuster in dessen Büro hatte. Genannter Herr Rat hatte mir nämlich betreffs einer zur Egalisierung der Straße wünschenswerten Territoriumsabtretung von einem meiner Häuser eine Vorladung gesandt. Bei Abwickelung dieser Angelegenheit erschien nun auf einmal Herr von Burgdorf, wahrscheinlich von meiner Anwesenheit avertiert, im Büro des Herrn Polizeirats Schuster. Herr von Burgdorf beachtete, nachdem ich ihm vorgestellt war, eine ganz diplomatische Artigkeit gegen mich. So frug er mich, ob ich vielleicht vierspännig vorgefahren sei. Nicht im geringsten um meine Antwort verlegen, gab ich im selben Tone zurück: »Nein, vorläufig noch zweispännig.« Und nun kam aus dem Munde des Herrn Polizeidirektors jene nun längst bekannt gewordene doppelsinnige Bemerkung: »Mein Fräulein, wenn Sie je einmal die Absicht hegen sollten, München zu verlassen, dann bitte ich ja nicht zu vergessen, mich davon in Kenntnis zu setzen.« Mich verbindlich verneigend, retournierte ich: »Werde nicht ermangeln, falls ich München je verlasse, was ich übrigens nicht beabsichtige, dem Herrn Regierungsrat meinen Pass zum Visa einzuschicken und, wenn es erlaubt ist, auch einen Abschiedsbesuch zu machen. Bis dahin aber bitte ich, mir Ihren Schutz freundlichst angedeihen zu lassen.« »Derselbe wird Ihnen niemals fehlen«, war die Antwort des Herrn von Burgdorf. Herr von Burgdorf ging in der letzten Zeit sehr häufig durch die Schönfeldstraße und sah sich mein Haus mit ganz absonderlichem Interesse an. So promenierte er auch einmal mit dem Stallmeister Baron von Lerchenfeld in eifrigem Gespräche begriffen an meinem Haus vorbei, und Baron Lerchenfeld konnte sich, als er die Fenster des Auszahlungszimmers offen stehen sah, nicht enthalten, hineinzuschauen und neugierig spöttischen Tones zu fragen: »Nun, wird recht bezahlt?« Mit einem Satze stand ich am Fenster und erteilte die Antwort: »Jawohl, Herr Stallmeister, haben Sie vielleicht auch einen Wechsel?« Derselbe war ganz verblüfft und entfernte sich. Herr von Burgdorf ließ mir einmal durch den Bezirkskommissär Niederreiter die Warnung zukommen, ich möchte mich doch nicht so ganz ohne Begleitung in den mir benachbarten englischen Garten begeben, da mir in Anbetracht meiner vielen Feinde sonst leicht ein Unglück zustoßen könne. Ich ließ für diese Warnung verbindlichst danken, befolgte dieselbe aber keineswegs, sondern promenierte meiner Gewohnheit gemäß in meinem roten Schlafrock, die Hände auf dem Rücken, dem Terrain meiner Häuser täglich entlang, in der Schönfeldstraße und im Englischen Garten. Zuweilen stellten sich bummelnde Herren in der Nähe meines Hauses auf und beobachteten mich mit ironischen Blicken. Gewöhnlich ging ich gemessenen Schrittes an ihnen vorbei. Zuweilen blieb ich aber auch vor ihnen stehen und stellte die Frage an sie, ob sie vielleicht im Sinne hätten, das Haus zu kaufen und ob sie die hierzu nötige Baranzahlung leisten könnten, sah mich aber einer dieser Gaffer mit impertinenten Blicken an, dann blieb ich auch augenblicklich stehen und fixierte ihn ebenso scharf, worauf er sich dann gewöhnlich sofort abzuwenden pflegte und fortging. Auch Herr Polizeioffiziant Walch promenierte sehr häufig in der Schönfeldstraße, und einmal sah ich von der Entfernung eine ganze Zeit lang gemütlich zu, wie er mit meinem Portier eine Konversation angeknüpft hatte, zu welchem Zwecke soll dahingestellt bleiben. Plötzlich trat ich langsamen Schrittes auf ihn zu und sagte: »Ich bin Adele Spitzeder. Wenn Sie Auskunft über irgendetwas wünschen, dann bitte ich direkt, sich an mich zu wenden. Ich kann Ihnen jedenfalls die beste Auskunft erteilen.« Verblüfft ging der Offiziant von dannen. Sogar in meinem Hausflur hatten die Offizianten Walch und Stich Miene gemacht, sich aufzuhalten, so dass ich mich veranlasst sah, meinen Dienern den Befehl zu erteilen, den genannten Herrn diesen Aufenthalt nicht mehr zu gestatten. Herr Walch soll sich sogar einmal, wie einer meiner Bediensteten rapportierte, angelegentlich nach meinem Betschemel erkundigt haben. Einmal kam ein Mann und machte mir die Mitteilung, dass in einer Viertelstunde zwei gefälschte Wechsel präsentiert werden würden. Richtig wurden die prophezeiten Falsifikate durch einen Arbeiter präsentiert. Und zwar war mein Name täuschend ähnlich nachgeahmt, während das Wort Privatiere weniger getroffen war. Auf meine Frage, wie er zu den Wechseln käme, antwortete der Mann, er hätte sie im Wirtshause gekauft. Eine Angabe, die sehr leicht auf Wahrheit beruhen konnte, da meine Wechsel besonders, wenn das Gerücht der Sperre auftauchte, vielfach in den Wirtshäusern gekauft und verkauft wurden. Ich machte indes von den Falsifikaten sofort Anzeige, und Herr Polizeioffiziant Walch hatte nun endlich die Gelegenheit in der Hand, in meinem Hause einen Besuch abstatten zu dürfen. Nachdem ich ihm in Betreffend der Wechsel die gewünschte Auskunft erteilt, führte ich ihn in das Zimmer, wo mein Betschemel stand, und zeigte ihm denselben mit den Worten: »Sehen's, Herr Walch, das ist der Betschemel, welcher Sie so sehr interessiert.« Die Wechselfälscher wurden ermittelt und es kam zu einer Schwurgerichtsverhandlung, bei der ich als Zeugin zu erscheinen hatte. Bei Nennung der Generalien sagte der Präsident, da ich mich Privatiere nannte, zu mir: »Nein, Sie sind Bankiere.« Ruhig erwiderte ich: »Nein, ich bin Privatiere.« Und die Antwort lautete: »Nein, Sie sind Kauffrau.« Die beiden Fälscher, welche, wie sich herausstellte, meine Schrift durchs Fenster pausiert hatten, wurden verurteilt. Der Mann, welcher die Wechsel gekauft und nun den Verlust hatte, weinte bitterlich, so dass er hätte einen Stein erbarmen können. Und was tat ich? Ich ersetzte ihm den vollen Schaden. Gelegentlich eines Zivilprozesses, den eine meiner Darleherinnen gegen eine andere Partei angestrengt hatte, musste ich auch als Zeugin erscheinen. Im Laufe dieser Verhandlung betonte ich, dass ich keine Handelsbücher führe, worauf ein Advokat, welcher einer der beiden Parteien vertrat, die Äußerung tat: »Nun, die Wechsel der Fräulein Spitzeder sind eben ihre Handlungsbücher.« »Ganz richtig«, erwiderte ich hierauf, »meine Wechsel sind meine Bücher.« Bezirkskommissär Niederreiter legte stets ein großes Interesse für mich an den Tag. Er patrouillierte nämlich oft und oft vorbei, um sich zu vergewissern, dass vor dem Hause alles in Ordnung sei. Und als ich eines meiner Nebenhäuser renovieren ließ, da waren bald die Bretter, bald dieses, bald jenes nicht recht, und immer brachte er mir seine Anliegen und Beschwerden persönlich vor, obwohl er genau wissen konnte, dass er kein gern gesehener Gast war. Ich wollte dieses Herrn halber sogar einmal Beschwerde bei der Polizeidirektion einreichen, fand es aber dann doch nicht der Mühe wert. Einmal passierte es, dass ein paar Bauern mir ein paar Rollen, welche anstelle des Silbers mit Blei gefüllt waren, an Zahlungsstatt hinlegten. Ich ließ die beiden Kerle sofort festnehmen. Ein andermal wieder wurde mir eine Vexierbanknote mit der Aufschrift Räucherbalsam hingelegt, in der Meinung, man werde in der Eile die Spreu vom Weizen nicht zu unterscheiden wissen. Allein niemals glückte ein derartiges plump angelegtes Manöver. Gar häufig wurde auch zu wenig Geld einbezahlt. Oftmals irrten sich aber auch meine Zahlmeister, ohne dass sie hernach angesichts des Publikums ihren Irrtum einsehen wollten, so dass ich gewöhnlich ganz kategorisch dazwischentreten musste. Hier ein Beispiel. Der Zahlmeister Rupp behauptete einmal steif und fest, eine Frau Hütt habe ihm 1000 Gulden zu wenig gegeben. Die betreffende Frau weinte schrecklich und versicherte hoch und heilig, dass das Geld richtig gewesen sei und dass sie es ihren Auftraggebern ersetzen müsse. Rupp und die anderen bestritten diese Angabe auf das Lebhafteste. Und die Frau Hütt geriet darüber in solche Verzweiflung, dass ich ihren Worten unwillkürlich Glauben beilegen musste. Zum großen Unmute des Zahlmeisters gab ich nun die 1000 Gulden der Frau, ließ sie aber ein Protokoll unterschreiben, worin sie sich verpflichtete, das Geld wieder zurückzuerstatten, wenn es sich herausstellen sollte, dass der Zahlmeister doch in seinem Rechte gewesen wäre. Abends nun, als die Kasse revidiert wurde, da löste sich förmlich ein Stein von meiner Brust, als sich die 1000 Gulden vorfanden. Selbstverständlich erhielt der Zahlmeister ein fürchterliches Donnerwetter. Als Rechtskonzipient Schamberger die Stelle eines Ratgebers, welche er mit einem Monatsgehalt von 100 Gulden bei mir innegehabt, wegen Mangel an Zeit, er war gleichzeitig bei Advokat Fuß installiert, niederlegte, da nahm ich auf besondere Empfehlung des Silchinger den Konzipienten Brückelmeier, welcher damals in Dachau als Winkeladvokat wie eine Eule in einem alten Ruinengemäuer hauste, als Rechtsbeistand an, da er mir von einem Anwalt als guter Jurist empfohlen worden war. Schon früher hatte ich ihn kennengelernt, und zwar durch Vermittlung der bekannten Unterhändlerin Frau Stauch. Und zwar hatte Brückelmeier diese Bekanntschaft mit einem Pump von 2000 Gulden eingeleitet, welche Summe er in der Folge, wenn auch mit viel Mühe, zurückbezahlte. Mehrere Monate lang begleitete er die Stelle eines Rechtsbeistandes bei mir, und zwar bestand seine erste Arbeit darin, dass er mit meinen Bediensteten Verträge abschließen musste. Dieselben wurden darin auf 3 Jahre mit 3-monatlicher Kündigung engagiert. In dem Kontrakte meines Privatsekretärs war auf Wunsch desselben die Verpflichtung meinerseits mit aufgenommen, dass im Falle ich ein Bankgeschäft einmal eröffne, er bei mir als Buchhalter fungieren würde. Rechtskonzipient Brückelmeier war, wie sich in der Folge herausstellte, eine nichts weniger als säuberliche Natur. Er wurde wegen Diebstahls später in Untersuchung gezogen, derenthalber aber vom Schwurgerichte von Oberbayern freigesprochen. Hingegen wurde er wegen Teilnahme am betrüglichen Bankerotte der Pauline Dosch verurteilt. Brückelmeier wurde mir verschiedener Verdachtsmomente halber schon bei Zeiten ein unheimlicher Geselle und ich gab ihm deshalb den Laufpass. Sein Nachfolger im Amte bei mir wurde nun Rechtskonzipient Gustav Kolb. Von diesem kann ich weiter nichts sagen, als dass er im Vereine mit Marchner täglich mit meinen Bediensteten zu Mittag speiste und sich sogar nicht scheute, seine Geliebte zur Fütterung mitzubringen. Ungefähr 2 Monate vor meinem Sturz wurde mir von mehreren Geldanlegern mitgeteilt, dass die Unterhändlerin Pauline Dosch eine Bank gründen wolle und dass mehrere Personen, deren Bekanntschaft sie gesucht, schon Kapitalien gegen eine monatliche Verzinsung von 15% und einem Extra-Honorar von 10 Gulden bei ihr angelegt hätten. Auch war der edle Brückelmeier häufig dort zu sehen. Späterhin wurde ich von mehreren Anlegern darauf aufmerksam gemacht, dass sich Dosch-Agenten, wie sie sich nannten, in mein Geschäft einzuschleichen pflegten und die Leute zu überreden suchten, ihr Geld doch lieber bei der Dosch, welche viel höheren Zinszahle anzulegen. Man erzählte mir sogar, dass sich nicht nur an den Zugängen der Schönfeldstraße Individuen aufgepflanzt hätten, welche die Leute überredeten, nicht zu mir zu gehen, sondern dass diese Agenten sogar an der Eisenbahnposto gefasst hätten und den aussteigenden Passagieren Visitenkarten der Frau Dosch mit Angabe der Adresse einhändigten. Gar manche Landleute, welche zu mir wollten und von diesen Leuten zu der Dosch geführt wurden, verlangten aber sofort ihr Geld wieder zurück, als sie auf den ihnen ausgestellten Wechseln meinen Namen vermissten. Zur selben Zeit fingen auch ein gewisser Herb und Lindner ein derartiges Geschäft an. Sie teilten Karten aus des Inhalts, dass sie 10-15% per Monat gäben und mit den ersten Häusern in Verbindung ständen. Derartige Karten kamen mir auch in die Hand und ich sandte dieselben auf die Polizei mit der Bemerkung, dass man mich ja nicht mit derartigen Leuten in eine Kategorie stellen möchte. Herb und Lindner machten ihr Geschäftslokal bei Weinwirt Panzer, wo selbst sie mit den Bauern erst tüchtig zechten und dann die Geldgeschäfte mit ihnen abschlossen. So teilte mir ein Bauer, welcher 500 Gulden bei mir anlegte, mit, dass er dieses Geld einige Tage lang bei Herb und Lindner angelegt, jedoch nun wieder geholt habe. Die beiden Herren hätten ihn beim Aussteigen im Bahnhofe gleich mit Beschlag belegt und in ihrer Equipage mit nach Hause in die Weinwirtschaft geführt, wo selbst man ihm so lang zu trinken gab, bis seine Sinne in Dunst und Nebel dahinschwanden und er bereitwilligst seine Silberlinge gegen Wechsel umtauschte. Der naive Landbewohner erzählte mir weiter, dass er wieder zur Besinnung gekommen, das mit einem wuchtigen Faustschlage auf den Tisch begleitete Verlangen an die beiden gestellt habe, ihm augenblicklich sein Geld wiederzugeben und dass man nicht gewagt, ihm dasselbe vorzuenthalten. Um jene Zeit wurden täglich nicht weniger als 130.000 bis 150.000 Gulden bei mir angelegt. Ich erklärte deshalb damals den sich bei mir einfindenden Geldanlegern, dass ich von Neujahr an nur noch 3% monatlich zahlen wolle. Die beiden Herren Herb und Lindner wurden übrigens unmittelbar nach meinem Sturze verhaftet und wegen betrügerischen Bankerotts zu je 1 Jahr Zuchthaus verurteilt. Beide appellierten gegen dieses Urteil, weil sie sich nicht als Kaufleute betrachtet hätten. Und diese beiden wurden in der Tat freigesprochen. Wie schon bemerkt, beabsichtigte ich von Neujahr ab, meine Zinsen zu reduzieren. Ja, noch mehr. Ich wollte wirklich ein Bankgeschäft einrichten, mit meinen Gläubigern schlimmstenfalls ein Arrangement treffen und dann auf dem Felde der Projekte und Spekulationen operieren, was mir bis dato ganz und gar unmöglich gewesen war. Ich erklärte diese meine Absicht der Zinsenreduzierung den Geldanlegern oftmals und bemerkte dabei stets, wer mit diesem Verfahren nicht einverstanden sei, der möge am Verfalltage seine Gelder zurücknehmen. Und was war die Antwort?
Das ist uns alles recht, bei einer bleiben der wir doch.
Herrn Dr. Will beauftragte ich, mir um einen gut beleumundeten und kaufmännisch gebildeten Buchhalter zu schauen Und Herr Advokat Hettersdorf verfasste einige Tage vor der Sperrung noch eine Erklärung, worin ich meine Absicht aussprach, mich späterhin als Bankinhaberin immatrikulieren zu lassen, sobald ich nur die unumgänglich notwendigsten Vorkehrungen hierzu getroffen hätte. Diese Erklärung wurde vom Untersuchungsrichter auch in meinem Schreibtische vorgefunden. Mit meinen Gläubigern hatte ich im Sinne dieselben im Dezember 1872 durch einen Aufruf in sämtlichen Blättern zu einer Versammlung in die Westendhalle einzuladen, um mir von ihnen ihre Darlehen angeben zu lassen, danach meinen Schuldenstand zu verzeichnen, damit ich in die Lage käme, auszurechnen, wie viel Prozent ich jedem bieten könne. Das Geschäft hätte dann von diesem Augenblick an einen kaufmännischen Charakter an sich getragen. Und ich hätte mich auch von diesem Momente an als Inhaberin einer Bank betrachtet und meine Firma ins Handelsregister eingetragen. Die Plakate mit der Aufschrift Bank und Wechselgeschäft waren bereits in Fränkels Druckerei angefertigt und bei mir in Verwahrung bis zum Gebrauch. Um jene Zeit nun sollen die Leute in den Vorstädten Münchens sowohl als auf dem Lande aufgefordert worden sein, sich bei mir zu melden, um ihre Wechsel einzulösen. Gendarmen, welche bei mir Gelder angelegt hatten, wurde strengstens befohlen, selbiges zu holen. Überhaupt machten sich alle Anzeichen eines herannahenden Sturmes geltend. Trotzdem ich infolgedessen wieder viele Kapitalien retour zu zahlen hatte, so wurde doch auch viel Geld zum Anlegen gebracht. Überhaupt konnte ich einem herannahenden Sturme mit größter Gemütsruhe entgegensehen, denn ich war Millionärin und konnte und wollte zahlen. Nichtsdestoweniger hatte ich ein eigentümlich banges, beklemmendes, bis dahin mir ganz unbekanntes Gefühl. Eine Ahnung sagte mir, dass an meinem Horizonte ein schweres Ungewitter heraufziehe, ein Ungewitter, das mich zermalmen konnte. Fehlte es doch wahrlich auch nicht an Sturmvögeln, welche mich deutlich genug von der herannahenden Gefahr unterrichteten. Nicht einmal, sondern vielmals, und zwar mitunter von sehr angesehenen Persönlichkeiten, wurde mir um diese Zeit der Rat erteilt, zu fliehen. Zu fliehen um jeden Preis. Nimmermehr, war meine Antwort. Nimmermehr soll das Gebäude stürzen, dann will auch ich unter den Trümmern begraben sein. Adele Spitzeder ist zu stolz, um vor der Gefahr zu fliehen. In den letzten Tagen vor meinem Sturze befand sich der Polizeikommissär Niederreiter auch ununterbrochen in der Schönfeldstraße, nicht nur bei Tag, sondern auch bei Nacht. So oft er mein Stubenmädchen auf der Straße erblickte, ebenso oft forschte er sie aus, wie es bei mir aussehe, ob schon Obligationen gewechselt würden, und sie möchte doch ja aufpassen und ihn von allem in Kenntnis setzen, was bei mir vorgehe. Er wolle an ihr Fenster klopfen, sie schlief nämlich zu ebener Erde, oder sie solle bei außerordentlichen Vorfällen seine Wohnung besuchen. Denn mit der Dachauer Bank gehe es zu Ende und müsse es zu Ende gehen. Das Mädchen sagte mir dies alles wieder und ich schickte sie deshalb nicht mehr auf die Straße. Niederreiter stellte sich sodann beim Portier auf und verbot diesem strengstens, irgendjemand, der Geld holen wollte, abzuweisen. Als ob dies jemals schon der Fall gewesen wäre. Ferner soll er, wie mir eine gewisse Sauer mitteilte, auch Leute aufgefordert haben, die Wechsel doch auf die Polizei zu tragen. Kamen dann die Leute auf die Polizei, so schickte man sie zum Advokat Berghofer, welcher die unfälligen Wechsel entgegennahm, jedoch kein Geld auszahlte, sondern damit Material zu einem Gantantrage sammelte. Diese unfälligen Wechsel im Betrage von nur 13.000 Gulden waren es auch, welche mir am Tage der Sperre präsentiert wurden. Ein Erlass des Ministeriums, welcher eine öffentliche Warnung gegen die Dachauer Banken enthielt, veranlasste mich, ein aus drei Advokaten bestehendes Konzilium bei mir zu arrangieren, und es war dabei speziell die Frage zu erwägen, ob eine Sperre oder ein Gantantrag möglich wäre. Außer dem Abgeordneten Dr. Karl Barth waren noch zugegen, die Rechtsanwälte Dr. Hettersdorf und Dr. Will. Sie alle rieten einstimmig, keine unfälligen Wechsel zu bezahlen, indem man nicht befugt sei, gesetzlich gegen mich einzuschreiten. Sämtliche Gesuche um Vorsichtsverfügungen, auf welche damals die gegnerischen Advokaten drangen, wurden vom Bezirksgerichtsdirektor Kopp abgewiesen. Als mir der Anwalt Ritter von Schultes eine Anzahl unfälliger Wechsel mit der Drohung präsentierte, er würde sonst auf Ganterklärung dringen, da befragte ich Advokat Hettersdorf wieder um Rat und dieser lautete dahin: Seien Sie froh, wenn Sie die fälligen Wechsel alle bezahlen können. Weiter fragte ich Herrn Advokat Hettersdorf, ob es nicht geraten sei, ein Depot von 100.000 Gulden auf dem Gerichte zu hinterlegen. Er war jedoch nicht damit einverstanden. Zu dieser Zeit machte Hettersdorf die Eingabe ans Handelsgericht, worin um einige Monate Frist nachgesucht wurde. Die Eingabe wurde aber nicht sofort eingereicht, da Hettersdorf eine auswärtige Sache zu besorgen hatte und während seiner Abwesenheit trat die Sperrung ein. Einige Tage vor meinem Sturze erhielt ich ein parfümiertes Briefchen, worin mit zierlicher Schrift die Worte standen: En bas les Juifs, vive la Révolution! Sonntag, den 10. November, erhielt ich ein nicht parfümiertes Schreiben vom Lande aus Oberbayern mit dem drastischen Inhalt: Mut, Fräulein Spitzeder, 10.000 Bauern kommen mit den Sicheln und lassen Ihnen nichts tun. Ein dritter Brief lautete: Euer Wohlgeboren, wir raten Ihnen, sich sofort bankerott zu erklären. Nur so können Sie sich des Schutzes der Polizei versichern. Schicken Sie auf die Polizei und lassen Sie Ihr Geschäfte sperren. Ein vierter Brief, unmittelbar vor der Sperre eintreffend und mit verstellter Hand geschrieben, enthielt die Worte: So, Kanaille, jetzt geht's mit dir zu Ende. Ein vom 11. November datierter Brief brachte folgende Zeilen: Halten Sie mutig aus, man wird Sie schützen. Fahren Sie heute nicht aus, die Polizei will Sie in Ihrem Wagen überfallen. Ihr Haus ist bereits seit 8 Tagen bei Tag und Nacht überwacht. Harren Sie aus, ein Freund. Am 12. November, eine Stunde vor der Katastrophe, erschien Max Schulze in Begleitung seines Schwagers Dr. Solbrig mit einem Paket Wechsel, welche von den Bediensteten des Irrenhauses stammen sollten. Obwohl die Wechsel samt und sonders noch nicht fällig waren, so löste ich dieselben doch ein. Dieser Schulze zeigte sich auch sehr erzürnt, als die massenhaft angesammelten Leute mich mit einem Hoch empfingen. Dafür wurde auch ihm zu seinem Abgange lebhaft applaudiert. In voller Tätigkeit des Auszahlens noch begriffen, brach plötzlich das Ungewitter über mich herein. Um 4 Uhr nachmittags wurde mir das Erscheinen einer gerichtlichen Kommission angemeldet. Ich war besiegt. Millionen waren durch meine Hände gegangen. Berge von Gold waren zu meiner Verfügung gestanden, die Wogen der Volksgunst hatten mich getragen und nun war ich eine Gefangene. Die sogenannte Dachauer Bank hatte ihr Ende erreicht.